Radio 1.
This band is Tokotronic. In diesem Podcast begibt sich RBB-Reporterin Stefanie Groth voll in die Welt einer Band, die vielen die Welt bedeutet. Bevor wir in einer, knappen halben Stunde in etwa die neue Folge des Podcasts hören, wollen wir uns ein bisschen einstimmen. Und ich habe Gäste dazu da. Beides Tokotronic-Kenner auf ihre ganz eigene Weise. Ich begrüße Musikjournalist und Radio 1 Soundcheck-Moderator Thorsten Groß. Hallo.
Hallo, Rafa.
Und den Mann, der Tokotronic bei seinem Label unter Vertrag genommen hat, damals, als sie noch so richtig Indie waren, Karol von Rautenkranz. Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Karol, du hast 1988 zusammen mit Pascal Fuhlbrügge ein Label gegründet. Die hatte davor schon Events gemacht, dann kam das Label Large Door, das goldene Zeitalter, kurz Lado. Ein wichtiges Label war das für die Hamburger Schule. Es war deine Mitarbeiterin Miriam Brügger, erzählt man sich, die die Band dann entdeckt hat und dich auf ein Konzert geschleppt hat. Was war denn das für ein Konzert und warst du dann direkt überzeugt von Tokotronic?
Ja, also sie hat wirklich arg an mir gezerrt, um mich dahin zu bringen, weil sie hatte mir vorher so eine Single vorgespielt und von der war ich bei weitem nicht überzeugt. Aber ich bin dann im Konzert gewesen und da stand ich relativ dicht vor der Bühne und ich war sofort überzeugt, wusste aber noch nicht genau, wie man das machen kann. Und ich wusste natürlich auch nicht, was das bedeutet, aber ich war begeistert.
Aber was hat dich live da so gekriegt, gerade wenn du schon vorher Studiosound gehört hast, der dich überhaupt nicht gekriegt hat?
Naja, es ist ja ein großer Unterschied, ob man eine Konserve in irgendeiner Form hört oder ob man vor der Bühne steht und die Band, die damals ja schon die drei Tokos sahen einfach toll aus und es war ein ganz tolles Auftreten und sie haben dann Freiburg, glaube ich, als erstes gespielt und das war einfach unfassbar.
Im Podcast lernen wir die Band ja so als eingeschworene Gemeinschaft kennen, aber auch widersprüchlich, irgendwie schüchtern, aber irgendwie auch mit einer punkigen Attitüde zugleich. Wie hast du sie denn dann so als Menschen erlebt?
Naja, sie hatten, also Arne und Jan hatten ja einen Punk-Background, den kannte ich auch schon aus Hamburg, also ihre Band Meine Eltern war mir schon bekannt und ich habe sie als eigentlich relativ schüchtern und sehr intelligent erlebt.
Und du, Thorsten, wann war das denn bei dir, dass du das erste Mal mit der Band in Berührung kamst und warst du dann auch gleich überzeugt?
Nee, war ich nicht, aber was ich dazu wirklich nochmal ganz kurz sagen will, was Karol ja gelungen ist, das muss man sagen, denn ich glaube, man tritt der Band nicht zu nahe, wenn man mit Jan Müller oder so spricht, die waren jetzt nicht die allerbesten Musiker in ihren ganz frühen Tagen, so, ne? Das ist, daraus haben sie auch was gemacht. Und was Karol gelungen ist und was zu der damaligen Zeit gelungen ist, ist die besondere Energie, die die Band dann wirklich ausgemacht hat, bei den Konzerten irgendwie auf die Schallplatten zu bekommen. Auf diese ersten drei Alben vor allem, als das so war. Das ist spektakulär. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal ein Wort zu sagen, wie man dann so eine Band aufnimmt, die jetzt nicht eine Musiker-Musiker-Band ist. Ich habe sie damals, Radio 1 gab's noch nicht, man hörte in den 90er Jahren viel Fritz, auch vom RBB und da liefen die Sachen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bin erst ein bisschen später, ich bin so mittelspät bekehrter, sagen wir so. Ich mochte eine ganze Menge aus dieser so dilettantischen, geniale Dilettanten-Frühphase schon. Komplett gekriegt haben sie mich mit dem Weißen Album. Ist auch bis heute mein allerliebstes, muss ich sagen.
Und willst du vielleicht direkt drauf eingehen, Karol, wie ihr diesen Sound, der live so toll funktioniert hat, wie ihr dieses Gefühl auf Platte?
Also Large Door war ja ein Konzeptlabel. Wir wollten ja Pop machen und den deutschen Markt revolutionieren nach englischem Pop-Vorbild. Dass die Musik damals noch etwas schwieriger war und dass es einfach nicht geklappt hat, das lag einfach in der Natur der Sache. Und Tokotronic war von Anfang an ein wirklich ganz klares Konzept, wie die aussahen, was die gemacht haben. Also sie sahen toll aus und sie haben Lärm gemacht. Und sie hatten unglaubliche Energie und hatten ganz intelligente deutsche Texte, die auch noch lustig waren. Und zwar nicht gaggig, sondern lustig. Und das hat mich total überzeugt. Und ich habe überlegt, die Band sollten wir unter Vertrag nehmen. Miriam hat ordentlich dabei geholfen. Und hab ganz lange überlegt, wie kann man die denn aufnehmen? Wie kann man das machen?
Eben.
Und dann habe ich gedacht, okay, wir hatten selber ein Studio. Ich war auch dann in dem Fall auch Produzent. Und wir haben die in einen Raum gestellt. Und zwar so, dass die Instrumente sich wirklich überlagert haben. Also genau das Gegenteil, wie man es sonst macht. und haben dann einfach die Songs eingespielt, live und ohne Overdubs. Und das war das Konzept und das hat ganz gut geklappt.
Offensichtlich, ja. Und ihr habt beide einen Song vom Album K.O.O.K. ausgesucht. Die Entstehung dieser Platte, die steht nämlich im Mittelpunkt der heutigen Folge 4, die wir dann nachher hören. Thorsten, wieso eine wichtige Platte?
Da ging es im Grunde schon los. Ich habe gerade das weiße Album besonders hervorgehoben, aber das war wirklich so eine Phase, K.O.O.K., das weiße Album, wo so die Band für mich musikalisch auch immer interessanter wurde. Ich habe es eben schon mal gesagt, sie haben mich früher schon ein bisschen geinfluenced. Wir haben alle diese Trainingsjacken getragen, aber da war ich musikalisch noch nicht ganz an Bord. Und mit K.O.O.K. hat sich das wirklich geändert. Und ich habe bewusst auch da einen Song ausgesucht, weil da sind so ganz viele wirklich Preziosen auf dem Album, die oft so ein bisschen zu kurz kommen, finde ich. Die sie auch nicht mehr oft live spielen. Also
Morgen wird wie heute sein, hast du ausgesucht.
Ja, fantastisch, liebe ich. Oh, diese herrliche Wehmut, wie das nachher dieses Schwelgerische, was dann einzog, ne? Und auch die breitere Instrumentierung, ganz, ganz toll.
Ja, und genau auf diese Wehmut lassen wir uns jetzt ein und wir hören rein und sprechen gleich weiter über Tokotronic. Das ist Morgen wird wie heute sein. Tokotronic und Morgen wird wie heute sein auf Radio 1. Wir werden das auch gleich im Podcast hören, nämlich, dass es nicht wirklich einfach war, die Arbeit an diesem Album 1998, auf dem dieser Song auch drauf war. Produziert wurde die Platte in Frankreich und es war krisenbehaftet. Zu viel Alkohol, Schlagzeuger Arne Zank, geht's auch nicht gut in der Zeit. Carol, du als Labelchef der Band damals, wie viel hast du denn von den Schwierigkeiten mitbekommen?
Na, in Frankreich war ich weniger Labelchef, da war ich tatsächlich Produzent und habe mich voll drauf eingelassen. Ich habe mich richtig ausgeklinkt aus der Labelchef-Arbeit. Und wir haben mit einem Toningenieur dort, Peter Daimel, richtig intensiv und super gut zusammengearbeitet. Und Arne war tatsächlich nicht gut drauf und hatte dann auch entsprechend Schwierigkeiten. Wir haben ihn ganz arg gefordert mit seinen Schlagzeugeinsätzen. Wir hören das auch bei Let There Be Rock gleich noch. Und Dirk ist aber wirklich aufgegangen in der Platte, in dem ganzen Setup. Einfach ganz, ganz toll, ganz, ganz mega. Und Jan war auch super dabei. Und dann haben wir 17 Songs aufgenommen. Und die waren aber nicht fertig. Wir haben Bläser, Streicher, Synthesizer noch wochenlang später aufgenommen. Und dann war irgendwann die Platte fertig. Sie hat quasi fast ein halbes Jahr gedauert.
Und so als Produzent, in dem Moment hält man ja auch die Fäden zusammen und will, dass die Band funktioniert und in einer guten Verfassung ist. Wie bist du denn, hast du denn da eingegriffen, wenn es heißt, Arne, ging's nicht gut?
Naja, ich war ja auch, ich komme ja aus der Hamburger Schule sozusagen und ich habe erstmal mitgetrunken und habe es dann auch dadurch auch verarbeitet. Und Arne habe ich versucht mitzunehmen, aber das war ganz, ganz schwierig. Ich kann nicht sagen, dass ich an ihn rangekommen bin.
Die Band hat dein Label irgendwann verlassen und ist weitergezogen zu den Majors. Bist du ihnen verbunden geblieben oder hast du das auch übel genommen damals, vielleicht als Ausverkauf auch angesehen oder so?
Nee, als Ausverkauf habe ich das überhaupt nicht angesehen, weil wir ja auch schon gemeinsam mit den Majors gearbeitet haben und wir auch als Label La Store ganz früh schon 92 den ersten Major-Vertrag gemacht haben. Für mich war das immer ein Mittel zu einem besseren Zweck, also für alle. Für uns war das damals insgesamt schwierig. Das hatte nicht nur mit Tokotronic zu tun, sondern mit dem gesamten Umfeld in der Musikindustrie und auch bei uns. Wir haben das Label dann damals runtergefahren und aufgehört. Wir haben keine neuen Platten mehr veröffentlicht. La Store gibt es noch tatsächlich und ich überlege, ob man nicht mal wieder eine neue Platte rausbringt. Aber da muss schon die richtige kommen. Um zu Tokotronic zurückzugehen, ich habe das immer weiter verfolgt. Ich habe von Stefan, der bei uns früher gearbeitet hat und der immer noch der Manager von der Band ist, jede Platte ganz früh haben wir die zusammen angehört und ich bewundere die Band bis heute. Ich bin persönlich sehr stolz darauf, dass ich mit der Band arbeiten durfte und ich verfolge das, gehe auch ab und zu, ich kann nicht auf jedes Live-Konzert gehen, aber ab und zu auf Konzerte und finde das mega, dass sie das so lange durchgehalten haben und dabei noch super interessant geblieben sind.
Mhm. Und interessant, das hattest du vorhin so ein bisschen kurz erwähnt, fandest du auch immer deren Texte. Thorsten, vielleicht von dir nochmal eine Einschätzung dazu aus musikjournalistischer Sicht. Was macht Dirk von Lozo, was machen Tokotronic, dass die Texte kreieren, die andere deutschsprachige Bands so nicht machen? Was ist das Besondere für dich?
Man muss das ein bisschen aufteilen, weil entgegen allgemeiner Auffassung gibt es da wirklich sehr unterschiedliche Werkphasen auch da. In dieser Frühphase der schrammeligen, sozusagen geniale Dilettantenphase, über die wir gerade gesprochen haben, hat Dirk eigentlich sehr eins zu eins aus seinem Leben berichtet. Ne? Da war so sehr viel, so eine Mischung aus Teenage-Angst und aber auch Aufbegehren und Wut und sei es auf die Fahrradfahrer in Freiburg oder so. Dann kam vielleicht so eine, ja, weiß ich nicht, naturalistische, etwas philosophischere, teilweise abstraktere jedenfalls Phase. Und zuletzt ist er ja wieder sehr konkret eins zu eins teilweise geworden. Das vorletzte Album ist autobiografisch. Er hat jedenfalls dieses Talent. Das kann ich nur jedenfalls sagen. Ich meine, Deutsch, es ist ja immer so ein bisschen schwierig auf Deutsch zu texten. Es gab nie so wahnsinnig viele und gute Vorbilder. Noch schwieriger ist es, sich da irgendwo zu positionieren. Und bei diesen wahnsinnig guten Textdichtern, die es in dieser ganzen Hamburger Szene gab, ich möchte Jochen Disselmeier, Christoph Schreuf und viele andere erwähnen, hat Dirk aber doch irgendwie als etwas Jüngere ja auch nochmal einen ganz eigenen Blickwinkel gefunden. Und was mir viel zu kurz kommt oft in der Betrachtung ist, das ist echt witzig. Also nicht alle, aber die Texte, die haben einen ganz besonderen, ganz feinen, verschmitzten, meinetwegen Nerd-Humor, aber Humor. Ich kann da gut drüber lachen. Und das wird nicht so oft irgendwie in Mittelpunkt gestellt, aber so die Mischung aus all diesen Dingen macht's besonders.
Bevor wir jetzt bald die neue Folge des Podcasts hören, jetzt nochmal Musik aus K.O. Okay. Und wir haben Karols Lieblingssong vom Album rausgefischt, Let There Be Rock. Du sagst, ihr habt dafür im Studio alles gegeben. Inwiefern?
Ja, das ging erstmal damit los, dass der Beat halt stimmen musste und Arne musste ran und das war schwierig und wir haben ganz viel geschnitten. Damals hat man wirklich noch Bänder geschnitten und nicht digital. Und als das stimmte, haben wir da drauf gespielt und dann hat Dirk immer gesungen, Let There Be Rock. Und ich dachte immer so, Let There Be Rock, das ist irgendwie, das klingt doch nicht so. Dann haben wir daran gearbeitet und haben gemeinsam einen anderen Weg gefunden, das zu singen, Let There Be Rock. Und das mit Daimler war es das. Und dann haben wir noch ganz viel Bläser und Synthes oben drauf gemacht und mit Peter Daimler auch zusammen gemischt, 3 Tage durch und dann war das fertig. Und dann haben wir auch ein tolles Video dazu gedreht und es lief ja auch richtig schön bei MTV und Viva hoch und runter und wahrscheinlich bei Radio, hier im Radio, bei Radio 1 gab es vielleicht schon, weiß ich nicht, auch.
Also das lief damals tatsächlich bei Fritz, ist rauf und runter, dann sicher auch irgendwann bei Radio 1. Darf ich noch einen Satz sagen, Rafa?
Gerne.
Ich finde wirklich, ich war im Sommer im Stadtpark in Hamburg bei Tokotronic und da ist mir das nochmal klar gekommen. Es war ein wunderbarer Abend. Diese Band hat was geschafft, was eigentlich für Deutschland fast unmöglich erscheint. Sie ist so eine große Underground-Band geworden. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Das geht in den USA ganz gut. Sonic Youth und so können das machen, weil die viel, viel mehr Konzerte in viel, viel mehr Orten spielen können und dann kann man davon trotzdem leben, wenn man es auf der Struktur hält. Tokotronic haben das irgendwie in Deutschland geschafft. Das ist fantastisch. Und sie sind da ja, egal bei welcher Plattenfirma die gerade waren oder sind, sie sind da schon immer sehr, es gibt einen klaren Faden. Und das habe ich an diesem Abend im Stadtpark von Hamburg nochmal gedacht. So, das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Und es ist dann auch wiederum wie so ein großes Familientreffen fast und einfach ganz fantastisch. Das wollte ich noch kurz hinterher schieben.
This Band is Tokotronic. Wir sprachen über This Band. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Musikexperte und offensichtlich großer Fan der Band Thorsten Groß und der ehemalige Labelchef von Tokotronic, heute Musikmanager, Karol von Rautenkranz. Dankeschön.